Hugo ist in meinem Kopf ein Schrottgetränk, ich sag's dir.
Ich denke an so pinkfarbene Flaschen mit irgendwelchen bunten, goldigen, rosé-goldenen Etiketten.
Oder so hellgrüne Flaschen dann auch gerne mal. Ne?
Und wie gesagt, total gerne so ungekühlt, ohne Eis. Oh. Es schmeckt hauptsächlich nach irgendwelchen künstlichen Aromen.
Du kriegst
so instant Sodbrennen?
Ja, Sodbrennen und Kopfschmerzen.
Ja, total.
Willkommen zu Umami Town, der Podcast, der diesmal bitte nur ausgeschüttelt und auf keinen Fall gewaschen wird, sonst geht der ganze Geschmack raus. Hallo Jule.
Hi Anke.
Und man muss auch sagen, hallo Renate.
Hi Renate.
Weil diese Folge ist auf jeden Fall, ich kenne sie nicht, in Klammern noch, powered by Renate.
Ohne Renate wäre diese Folge nicht möglich. Das muss man ganz klar sagen. Wir sprechen heute über Holunderblüten. Gibt es etwas Schöneres, Duftenderes? Das ist für mich auch echt so ein, es ist Frühling, aber es ist auch eher der frühe Sommer.
Ja. Ja. Das ist nicht mehr der Vollfrühling. Da sind wir wirklich schon im Frühsommer.
Man hat die Jacke ausgezogen. Mhm. Man hat die Sandalen an. Doch, zehn frei.
Und es sind viele Insekten in der Luft.
Ja.
Oder Insektchen eher, kleinere Fliegetierchen.
Das ist die Zeit, wo ich auch so ein bisschen dann auf einmal mit so Heuschnupfen zu kämpfen habe. Das ist die Holunderblütenzeit.
Die riecht sehr gut und die ist länger, als ich dachte.
Ja. Holunderstrauch, also wir sprechen erstmal über die Blüten. Selbstverständlich werden aber aus diesen Blüten, wenn man sie denn dann nicht erntet und zu zum Beispiel Gelee verarbeitet, werden da die schwarzen Beeren draus. Mhm. Und die Holunderblütensaison, die geht von Ende Mai bis Anfang Juli. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die ist 4 Wochen kürzer.
Ja, das hättest du mir auch auf jeden Fall. Also weil ich finde, diese Blüten sind ja auch so klein und so delicate,
ja,
dass man so denkt, ja, 2 Wochen und dann ist sie nochmal durch. Aber offensichtlich blüht das dann ja in Etappen quasi.
Und das Schöne ist, und deswegen ist diese Folge eindeutig Renate zu verdanken. Ich habe eine liebe Freundin und deren Mutter kommt aus dem Bergischen. Und dort blüht der Holunder quasi an jeder Ecke.
Mhm.
Und da sprechen wir jetzt gleich noch drüber, wenn man Holunderblüten selber sammeln und quasi ernten möchte, um sie zu verarbeiten, dann ist es natürlich ganz fantastisch, wenn das möglichst fernab von sowas wie Urbanität stattfindet, dass das nicht unbedingt an der Hauptverkehrsstraße ist, wo permanent irgendwie Autos langbrettern. Und das findet man halt im Bergischen. Grüße gehen raus in den Kreis Overath. Findet man das sehr, sehr häufig. Und da sind wir zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch relativ früh.
Also, am Anfang der Saison.
Genau. Und da passiert dann manchmal, je nach Wettersituation, innerhalb von einer Woche oder auch innerhalb von 4 Tagen, passieren da unglaubliche magische Dinge.
Explosionen am Strauch.
Absolut. Weil als ich eben meinen geheimen bergischen Kontakt fragte nach, wie ist denn gerade die Holunderblütensituation bei euch? Wir müssten da demnächst mal ein bisschen was ernten für eine Umami-Town-Folge. Ab diesem Zeitpunkt ist Renate quasi jeden Tag einmal zum Strauch ihres Vertrauens gepilgert, hat ihn genau beobachtet und dann immer Bericht erstattet, nee, ist noch nix, nee, ist immer noch nix, nee, ist noch nix. Und dann rückte die Zeit eben nach vorne und dann haben wir quasi den Strauch dabei erwischt, wie er so ungefähr so ein Achtel hatte sich wirklich in Blüten verwandelt,
mhm,
weil wir sprechen ja, also vielleicht gibt es ja Menschen, die noch nicht so ganz vor Augen haben, wie sieht diese Holunderblüte eigentlich aus, obwohl sie ja wirklich in sehr vielen Getränken zu finden ist. Das ist quasi, ja, also es ist, wenn dann ist es ein sehr hoher Strauch. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es nicht vielleicht sogar schon ein Baum ist. Und da sind dann so Dolden dran. Das heißt, man hat zum Beispiel ein grünes Stielchen und an diesem grünen Stielchen gehen sternförmig ganz viele weitere grüne Stielchen ab. Und
ein bisschen wie Feuerwerk sieht das auch aus.
Ja, absolut.
Sind so
ein Stielchen, sternförmig ganz viele andere Stielchen gehen da ab und an jedem dieser Stielchen hängen dann nochmal Stielchen, an denen dann am Ende, wenn es noch nicht blüht, hängen da wie so kleine, hellgrüne...
So Stecknadelköpfe,
ja, genau, ne? So Perlen, so kleine Perlen hängen da dran. Und die Holunderblüte kommt eben aus dieser kleinen Perle und wird halt zu einer kleinen, wunderhübschen, weißen Blüte, sodass man erntet dann so kleine Puschel.
Genau, und man erntet nicht die einzelnen Blütchen,
sondern
die ganze Dolde quasi. Sonst würde man auch bekloppt werden.
Absolut. Man erntet die Dolde und eben... Der Strauch des Vertrauens hatte halt ganz viele von diesen grünen Perlen und unglücklicherweise ganz oben, wo am Gipfel, wo wirklich kein Mensch ohne Leiter hinkommt und schon gar nicht so kleine Menschen wie möglicherweise anwesende Personen, da waren dann diese wunderschönen weißen Blüten bereits ausgebildet und es bringt überhaupt gar nichts, diese Blüten, die ja dann keine sind, in einem Zustand davor zu ernten, nee. Sondern man muss die ernten, wenn wirklich alle weißen Blümchen aufgegangen sind und das riecht man dann auch, wenn die ihren Duft verströmen.
Das riecht auch richtig süß. Das riecht ja. Süß, duftig.
Der Inbegriff von blumig, finde ich.
Aber ohne, dass es irgendwie so parfümiert ist. Manchmal ein bisschen so on the edge, wo man ja. So denkt, noch einen Dollar könnte ich jetzt nicht.
Ich finde, es gibt viele, also man spricht ja, also wir wollen jetzt überhaupt nicht so sehr tief ins Weinvokabular abdriften, aber es gibt zum Beispiel bei Weißwein gibt es sogenannte Bouquet-Weißweine und Bouquet heißt ja immer Duftkörbchen mehr oder weniger und es gibt bestimmte weiße Rebsorten, da hält man die Nase ins Glas und es kommt sofort so eine Holunderblüte
vorbei. Man
hat so
das Gefühl, man steht neben so einem Holunderbaum.
Absolut, genau.
Und?
Der Muscatella zum Beispiel.
Und ich habe ja eben gesagt, nur schütteln, nicht waschen. Sonst wollen wir immer, dass Sachen gewaschen werden und so, aber bei Holunder würde man einfach den Geschmack abwaschen, wenn man das wischt.
Weil genau.
Dieses pollenartige Zeug, was da irgendwie draufhängt, da ist halt der ganze Geschmack eigentlich
drin. Da ist die Power drin, ganz genau. Deswegen gibt es eben auch so ein paar Tipps bei der Ernte von Holunderblüten. Auch da, wir haben ja schon mal beim Bärlauchsammeln drüber gesprochen, was ist da eigentlich erlaubt und wie viel darf man denn da so abernten? Exakt, das gilt auch für die Holunderblüten. Also wenn das auf einem Privatgrundstück ist, frag doch einfach vorher denjenigen, dem dieser Busch gehört und erntet doch vielleicht auch nicht den kompletten Busch ab, sondern fangt doch erstmal klein an. Und auch immer im Hinterkopf, je nachdem, was ihr da aberntet, wenn ihr zur späteren Jahreszeit Bock auf die Holunderbeeren habt, dann dürft ihr halt nicht alle Blüten abernten. So, und dann habe ich alles von Renate gelernt, weil Renate ist einfach die Holunderblütenkönigin. Am besten erntet man Holunderblüten morgens. So schön noch bis in den Vormittag, weil sie dann einfach quasi, die Sonne geht auf, die Blümchen strecken sich in alle Himmelsrichtungen, dann duften sie eigentlich am intensivsten. Das ist so ein bisschen für die Profis, ihr könnt das auch nachmittags abschneiden, aber wenn ihr zufällig, ihr erinnert euch dran, irgendwie ihr lauft vormittags an einem Holunderblütenstrauch vorbei, erntet das am besten vormittags und wenn ihr vorhabt, Holunderblüten zu ernten und zu verarbeiten, macht das am besten an einem und demselben Tag.
Ja.
Weil das Aroma von der Holunderblüte ist sehr, sehr fragil. Und dieses, ich ernte das jetzt, leg die in den Kühlschrank und guck drei Tage später, was passiert, dann sind die immer noch, also haben immer noch ein bisschen Power, aber es funktioniert eigentlich am allerbesten. Ihr latscht zum Strauch, schnibbelt eure Dolden ab, kommt nach Hause, schüttelt die so ein bisschen, um möglicherweise Ungeziefer loszuwerden und dann legt ihr die sofort wahlweise in Bierteig oder halt in Zuckersirup oder in Wasser, je nachdem, was ihr vorhabt. Also wirklich erntet morgens, geht nach Hause, verarbeitet die.
Und wenn ihr tatsächlich nicht wisst, wo vielleicht ein Holunderbaum in eurer Nähe ist, ich weiß tatsächlich nicht, wie verbreitet das ist, aber es gibt mundraub.org. Das ist so eine Website und da stehen eigentlich steht alles vermerkt, was man so pflücken kann. Also da steht der vom Holunderbusch bis zum Walnussbaum bis zu Beerensträuchern und so kann man da, also wenn man da Bock theoretisch drauf hat, kann man da mal ganz gut nachgucken, wo in der Ecke bei einem sowas rumsteht, was dann eben auch keine Privatflächen sind, sondern da sind nur Sachen im öffentlichen Raum quasi vermerkt.
Genau, wir hauen euch den Link dazu. Ich habe mir nämlich auch den mundrau.org Holunder-Steckbrief natürlich angeguckt. Den Link dazu, den hauen wir euch in die Shownotes, weil da eben auch so, also nicht nur, wo das zu finden ist, sondern da sämtliche Infos über, wie ist die Saison, was gibt es für Tipps und Tricks. Da stand jetzt auch jede Menge noch über die Holunderbeere. Mhm. Weil die hat zum Beispiel mal wieder einen bösen Zwilling. I know, danke Natur. Die Holunderblüte hat, soweit ich weiß, keinen bösen Zwilling und man erkennt sie sowas von am Duft. Also es gibt wirklich nichts anderes, was auch nur ansatzweise so duftet wie die Holunderblüte. Naja, und all diese wunderbaren Informationen, auch wie gesagt, was man beim Sammeln so beachten kann, von wegen, dass man das am besten mit so einem Körbchen macht, damit die nicht gedrückt werden, sondern so locker aufeinander liegen und dass da unten eventuell die ein oder andere kleine Fliege raussausen kann und sowas.
Die schwitzen dann ja auch nicht, ne? Wenn man die in der Plastiktüte hat, dann fängt das ja auch schnell an zu schwitzen.
Genau, und dann ziehen die da Wasser da unten. Nee. Und all diese wunderbaren Informationen findet ihr auf jeden Fall bei mundrau.org. Den Holunder-Steckbrief, den kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Anke, ich frage mich direkt im Anschluss, weil wir sprechen heute ja vermehrt über die Holunderblüte. Wir sind beide wirklich Hardcore-Fans. Wie gesagt, ich habe schon wieder diesen kleinen Styropor-Schaumstofffinger. Again, wie ist dein Verhältnis zur Holunderbeere? Zur großen Schwester, würde ich sagen.
Also, da habe ich nicht so ein dolles Verhältnis zu, irgendwie. Also, ich würde sagen, weder ein gutes noch ein schlechtes, irgendwie ein neutrales.
Gibt es irgendwie Gelee, Marmelade, irgendwas?
Genau, also hat auf jeden Fall in meiner Familie auch stattgefunden. Lustigerweise die Blüte nicht so, oder zumindest in meiner Erinnerung irgendwie
nicht so. Bei
uns auch
nicht. Bei uns auch nicht.
Wir hatten auf jeden Fall so einen Holunderbusch zu hinterm Haus auch. Und da wurde natürlich auf jeden Fall Gelee draus gekocht, dann so im Herbst. Mhm. Und ich meine auch Saft. Mhm. Und das war auf jeden Fall in meiner Erinnerung voll das große Event, wahrscheinlich irgendwie einen Abend. Ich weiß noch, dass das ausgekocht wurde in so großen Töpfen, wo unten dann so ein Ablasser.
Ja,
unten
na so klar, wie ich so habe den Topf vor Augen.
Wie so ein Gummi.
So ein Gummischlauch.
Ja, wie so ein Gummischlauch. Da wurde das auf jeden Fall drin gekocht, da wurde dann der Saft abgelassen und aus dem Saft wurde dann auf jeden Fall nochmal Holundergelee gekocht. Und
das hat so einen richtig zähen, marmeladigen Geruch.
Ja, und Holunderbeeren an sich brauchen auf jeden Fall Zucker.
Oh Gott, ja. Die haben so viel Bitterstoffe.
Ja, die haben richtig viel Bitterstoffe. Mir werden sofort die Zähne auch wieder stumpf.
Ich hab richtig Pelz auf der Zunge. Ich habe quasi gerade so Hamster im Mund.
Und tatsächlich muss man Holunderbeeren auch kochen, weil wenn man die roh isst, dann kann das Blausäure im Körper freisetzen, weil in Holunderbeeren ist Sambonigrin drin. Und das wollen wir nicht in unserem Körper haben, weil bestenfalls kriegt man davon Übelkeit und Erbrechen, schlimmstenfalls noch schlimmere Sachen und das wollen wir nicht, deswegen gekocht. Und dein Verhältnis zu Holunderbeere, Jule? Du verziehst das Gesicht.
Ja, also mir gefällt es nicht, dass es etwas ist, was einem wirklich massiv Übelkeit verursacht. Und also mir hat es auch in der gekochten Version massiv Übelkeit verursacht. Das ist so ein, aber ich finde es auch wieder spannend. Also vielleicht würde ich es nochmal ausprobieren. Ich erinnere mich dran, dass ich regelmäßig so Sommerferien, Weihnachtsferien, irgendwas so ein paar Wochen bei meiner Oma verbracht habe, in der tiefen Eifel. So, und wenn ich dann den dummen Fehler gemacht habe als Kind und hatte so leichte Erkältungssymptome, ist die Oma sofort in den Vorratskeller gestapft, kam mit riesengroßen Gläsern zurück, in denen in meiner Erinnerung quasi eine schwarze, teerartige Flüssigkeit drin war. Es war Holunderbeerensaft. Mhm. Der wurde aufgekocht und auch so wieder von diesem marmeladigen Geruch wurde mir schon ganz elend. Und dann wurde mir halt dieser kochend heiße Holunderbeerensaft verabreicht. Und auch wirklich wie Omas oder auch manchmal Mütter dann so unerbittlich sind, so nein, man lässt es nicht ein bisschen abkühlen. Mm-mm. Du musst es so heiß trinken wie nur irgend möglich, um halt irgendwie alles abzutöten, was da nicht reingehört. Und es war jedes Mal, es war ein solcher Albtraum. Mm-hmm. Aber es war immer, wie oft ich diesen kochend heißen Holunderbeerensaft da trinken musste, eben als totales Hausmittel gegen Erkältung. Vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund, warum mir heute immer noch so ein bisschen, ich mag den Geruch von, wenn Marmelade gekocht wird, den mag ich nicht besonders.
Dieses tiefe, beerige dann.
Oh, und das ist bei Holunderbeeren noch krasser irgendwie. Ich finde, es geht auch in so eine Cassis, also schwarze Johannisbeer-Richtung.
Das hat auch schon, da ist fast schon so viel drin, dass das schon fast Umami hat, finde ich.
Ja, und allein schon in einer, also allein wenn das gekocht wird, wie die Küche riecht, wie das Haus riecht. Und das ist bei mir irgendwie so in der Erinnerung abgespeichert als absolute Katastrophe und widerlich. Und ich glaube, ich habe seither auch nicht irgendwie das die teuerste Marmelade probiert, sondern immer Holunderbeeren. Nein, nee, danke. Mhm. Nein, ich wurde als Kind gezwungen, das zu trinken. Jetzt bin ich ein erwachsener Mensch und entscheide mich dagegen. Nein, also, danke.
Im Holunder ist auf jeden Fall viel Vitamin C und viel Vitamin B. Vielleicht kommt daher auch so dieses Hausmittelding so, ne? Und wäre natürlich interessant, ob du das so eklig findest, weil das bei dir an dieses elende Gefühl gekoppelt ist oder ob das eben an dieses, ich wollte das damals schon nicht trinken und man hat mich dazu gezwungen, Gefühl gekoppelt ist und so. Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dass man, ist ja dann auch irgendwie okay, wenn man sagt, manche Sachen braucht man dann vielleicht auch nicht in seinem kulinarischen Leben mehr später.
Ja, ich denke auch so ein bisschen über diesen Hitzeaspekt nach. Ich erinnere mich dran, natürlich war auch immer, das mache ich auch heute noch, heiße Zitrone mit Honig. Die heiße Zitrone ja auch immer so ein Allheilmittel, sobald du halt irgendwie ein bisschen gehustet hast. Und es war halt immer so dieses, du musstest trinken, da hat's am besten noch irgendwie gerade 90 Grad oder
so.
So
frisch aus dem Tauchsee da.
Ja, und also du hast gefühlt eine harte Verbrennung im Rachen, aber nein, du musst dieses Zeug, also du darfst das überhaupt nicht ein bisschen
so
abkühlen lassen.
So, als könnte
lassen.
Man so Bakterien mit Hitze abtöten.
Genau, wir kochen dich jetzt von innen aus. Und ich kann mir vorstellen, weil also auch so dieses, ja, die heiße Zitrone einem Kind verabreichen, gute Idee, aber lass es doch einen Hauch abkühlen und mach doch vielleicht einen Löffel mehr Honig rein, damit es für das Kind so ein bisschen nicht ganz so Folter ist. Mm. Und irgendwie ist es, glaube ich, so ein zweiseitiges Ding mal wieder mit mir und der Holunderbeere. Aber ich erinnere mich da so auch an diesen Geruch und dieses, ich hatte das jetzt lange verdrängt und jetzt kommt es auf einmal, oh Gott, die Holunderbeere.
Aber Jude, dann lass uns doch die Holunderbeere einfach hinter uns lassen für diese Folge.
Ja.
Gerne. Und wir gehen lieber wieder zu den duftigen Holunderblüten.
Oh ja.
Die man vor allen Dingen echt gut in Getränken versenken kann.
Oh, aber richtig, richtig gut. Was sind deine Favoriten im Holunderblütenbereich?
Man traut sich gar nicht, es ein Favorit zu nennen, weil der Ruf ist einfach im Arsch.
Total. Der Ruf ist ruiniert.
Wir müssen natürlich über Hugo sprechen.
Ja.
Wir müssen sprechen über Prosecco mit Holunderblütensirup, mit Minze, Zitronenmelisse, Mineralwasser und vielleicht eine Limetten- oder Zitronenscheibe noch drin.
Woran überhaupt nichts, auch nur im Ansatz, auszusetzen ist. Es klingt nach einem köstlichen Aperitifgetränk.
Ja, und hat so einen Siegeszug angetreten. Also ist tatsächlich, lustigerweise, 2005 erst erfunden worden von einem Gastronom, Roland Gruber. Der hat das in Tirol erfunden, mittlerweile hat er irgendwie so ein Ding in der Schweiz und so. Über den Vorläufer vom Hugo müssen wir gleich auch noch sprechen. Aber da finde ich das halt total krass, wie schnell das von, das ist ein total gutes Getränk zu, das wird viel zu süß abgefüllt in Flaschen und dann auch gerne lauwarm getrunken, weil, oh, ups, keine Kühlung. Das ist eigentlich relativ schade und ich habe gemerkt, wie versaut bei mir der Hugo-Ruf war, als ich mal auf einer Hochzeit war im Schwabeländle.
Mhm.
Und da wurde dann, gab es wie so eine Aperitivrunde und dann wurde gefragt, was man trinken möchte. Sie hätten auch echt einen guten Hugo auf der Karte. mit selber gemachtem Holunderblütensirup und einem guten Prosecco und so, wo ich am Anfang so dachte, sag mal, Hugo, ich glaube jetzt, und dann dachte ich so, nee.
Was habt ihr als nächstes? Habt ihr Wodka Red Bull oder was? Also ja.
Total. Und dann dachte ich so, nee, aber es klingt voll lecker. Und dann habe ich das getrunken und das war dann auch voll lecker. Und ich dachte dann so, wie schade das ist, dass man selber noch nicht mal mehr die Abstraktion hinbekommt, dass das nicht nur ein Schrottgetränk, weil Hugo ist in meinem Kopf ein Schrottgetränk. Ich sag's dir.
Ich denke an so pinkfarbene Flaschen mit irgendwelchen bunten, goldigen, rosé-goldenen Etiketten.
Oder so hellgrüne Flaschen dann auch gerne mal. Ne?
Und wie gesagt, total gerne so ungekühlt, ohne Eis. Oh. Es schmeckt hauptsächlich nach irgendwelchen künstlichen Aromen.
Du kriegst schon
instant Sodbrennen.
Ja, Sodbrennen also, und Kopfschmerzen.
Ja, total. Aber alles, was wir ja gerade eben eigentlich aufgeführt haben, also dass man halt einen selbstgemachten Holunderblütensirup in Prosecco oder in Sekt schüttet, dagegen ist da überhaupt nichts einzuwenden.
Nein,
das ist ein fantastisches
nicht.
Aperitifgetränk. Wirklich, kann ich so saufen, ehrlich gesagt. Und da dann halt noch irgendwie ein bisschen Minze oder ein bisschen Zitronenmelisse und irgendwie so einen Zitronen- oder Limettenschnips rein. Also ich habe da wirklich überhaupt nichts gegen auszusetzen. Aber ich habe das auch, wenn ich auf einer Karte irgendwo den Hugo lese, aus einem Reflex heraus bestelle ich das nicht.
Mhm.
Also dieser Gedanke, da könnte vielleicht sogar ein selbstgemachter Holunderblütensirup drin sein, der nicht irgendwie aus...
Auf die Idee kommt man nicht.
Genau, also ja, von daher, vielleicht könnte das ja unsere Mission werden, let's make Hugo great again.
Am Ende muss man sagen, alle saufen Aperol-Spritz, ist Hugo eigentlich auch ein Spritz.
Absolut.
Weil eigentlich müssen wir dafür nach Österreich, um zu dem Vorläufer quasi vom Hugo zu kommen.
Ich durfte in Österreich auf mehreren Karten, fangen wir von vorne an, in Österreich wird häufig ein Spritzer getrunken. Und ein Spritzer, den gibt es entweder in Weiß oder in Rot, ist meistens ein Hauswein, wo halt Mineralwasser, also mit ein bisschen Prickel, mit ein bisschen Sprudel reingeschüttet wird. Und das wird da wirklich, machst mir einen Spritzer. Es gibt auch einen Zitronenspritzer. Das ist quasi Sprudel mit ein bisschen Zitronensaft, frisch gepresst. Also von daher, in Österreich heißt Spritzer immer
das
Zutat X mit Mineralwasser.
Genau. Mhm.
Und dann steht da auf mehreren Karten ein Kaiserspritzer.
Der Kaiserspritzer.
Und ich denke, was ist denn ein Kaiserspritzer? Was soll ein Kaiserspritzer sein? Ein Kaiserspritzer ist extrem geil, habe ich dann festgestellt. Und zwar ist es Weißwein. In der Regel ist es eine österreichische Rebsorte, grüner Veltliner, mit selbstgemachtem Holunderblütensirup.
Mhm.
Und das wird dann nicht mit Sekt, sondern eben mit Mineralwasser noch ein bisschen gestreckt, bisschen aufgegossen. Das heißt Weißwein, Holunderblütensirup und Mineralwasser.
Also genau, und im Hugo hat man ja Prosecco statt Wein mit Mineralwasser eigentlich.
Also es geht immer
da kommt die Kohlensäure von der einen Seite oder
genau.
Von zwei Seiten.
Wir brauchen ein bisschen Prickel irgendwoher. Und dieser Kaiserspritzer, also mein lieber Herr Gesangsverein, das kann ich mir einen kompletten Frühsommer reinstellen. Das ist ein richtig schönes Getränk.
Habe ich noch nicht getrunken, da ich aber im August mich Richtung Wien aufmachen werde. Da wird, glaube ich, auch der ein oder andere Kaiserspritzer fällig sein.
Das kann ich mir mal gut vorstellen.
Und ich finde das ganz witzig mit dem Spritzer, Spritz. Und das kommt, eigentlich kommen die Spritz aus Österreich. Tatsächlich.
Find ich
eigentlich
ja.
Geht der Weg so, also Spritz ist eigentlich Likör mit Prosecco. Und der Spritz kommt von dem österreichischen Gespritzten, weil Österreich und Italien haben ja auch mal in Teilen zusammengehört, ne? Bis 1866, da war ja das mit dem Kaiserreich und keine Ahnung. Das wäre dann Fall für einen Geschichtspodcast, das mal ganz genau aufzudröseln, auf jeden Fall. Deswegen halt vor allen Dingen so Norditalien, Venedig und so. Dort hat das mit dem Spritzer halt angefangen. Und tatsächlich wurde früher auch mit Wasser einfach gespritzt, weil es in den Bars noch gar kein Mineralwasser gab,
ja.
Weil die Siphons erst Anfang des 20.
Ja.
Eigentlich das Mineralwasser erst Anfang des 20. Jahrhunderts in die Bars gekommen ist. Und ich habe dann auch gelesen, habe ich nicht verifiziert, dafür müsste ich mich in Venedig mal in eine Bar setzen und ältere Leute beobachten. Die bestellen tatsächlich, wenn sie einen Spritzer, also die bestellen tatsächlich manchmal einen Spritz und wollen einfach nur Wein mit Wasser.
Also ohne Sprudel.
Ohne Sprudel, ohne auch Likör. Und wenn die mit Likör wollen, dann bestellen die einen Spritz Macchiato und einen Spritz mit Schuss. Was ich irgendwie auch ganz, wirklich süß.
Also ich sehe mich vor meinem inneren Auge schon in Venedig in dieser Bar sitzen und Menschen beobachten. Und da möglicherweise.
Mit so einer Zeitung, wo so Löcher reingeschnitten sind.
Und wo so ein Strohhalm auch noch so durchpasst. Und dann könnte man ja einfach quasi, finde ich auch spannend im Urlaub, adaptieren, was Menschen am Nachbartisch so bestellen. Also offensichtlich Einheimische, finde ich auch mal sehr, sehr spannend.
Ja, im Prinzip geht es da ja auch darum, dass Wein einfach dann leichter gemacht wird, wenn du den halt mit Wasser verlängerst.
Genau, wenn du halt irgendwie im italienischen Sommer dir mittags irgendwie ein Glas Wein reinstellst, dann bist du hackenstramm und natürlich wirst du dann da ein bisschen Wasser reinschütten, damit du halt irgendwie noch über in den Nachmittag reinkommst. Und ja, also in Italien ist ja auch tatsächlich dieses, aber das ist auch mal eine separate, vielleicht mal eine Sprudelwasserfolge. Diese Sprudelsauferei, das ist ja wirklich eine sehr, sehr deutsche Sache.
Mhm.
Und deswegen, es ist gar nicht, überhaupt nicht ungewöhnlich, dass in Italien hauptsächlich eigentlich stilles Wasser getrunken wird und dass dann vielleicht
eine
jemand
stille
sagt,
Weinschorle.
Ich hätte gerne eine stille Weinschorle,
mhm.
Was ich aber auch komisch finde. Naja, aber nun gut, ich würde es mal probieren.
Ich spüre es irgendwie auch nicht auf den ersten Blick, aber ich habe mal ein saures Radler bestellt und dachte, das wäre ein Radler mit Zitronenlimonade und dann ist es einfach ein Radler mit Wasser. Also beziehungsweise ein Bier mit Wasser. Das ist aber eine ganz andere Geschichte, die mit Kohlensäurewasser zu tun hat.
Ich habe kürzlich möglicherweise in Wien was Urpeinliches gemacht. Und ja, mein Gott, man kann auch mal zu seinen Schwächen stehen. Warum nicht? Why not? Kann einem passieren. Und zwar war ich in einer so ein bisschen abgeranzten Konzertlocation und war dann schon impressed, was die für, dass die halt irgendwie ein Spezialwein und ein Hauswein, dass die überhaupt irgendwie verschiedene Rebsorten quasi auf der Karte hatten, obwohl da eigentlich alle Bier getrunken haben und Aperol Spritz. Und ich war ja eben voll auf, in Österreich, voll auf Spritzer und dachte dann so, ja, was ist denn der Spezialwein? Und dann zückte der nette junge Mann vor mir eben zwei Flaschen und hielt sie hoch. Rebsorte 1 habe ich nicht verstanden und Rebsorte 2 war Zweigeld.
Und das ist ein Rotwein, glaube ich. Ne?
Jetzt weiß ich das auch. Und ich hatte nämlich am Vorabend auf einer Weißweinkarte den Zweigeld gesehen.
Okay.
Aber es gibt ja sowas wie Blanc de Noir. Also man kann ja aus roten Rebsorten auch was Weißes keltern.
Genau, also die liegen dann einfach kürzer. Das wird dann auf der Maische genannt. Die liegen und
da sind die Schalen nicht mit dabei, ja, genau. Sodass die Farbe genau. Nicht mitkommt. Naja, und ich stehe da also als Piefke, als deutschester Tourist von allen da und sage, ach, ich nehme einfach mal den Zweigeld. Ja, und dann habe ich halt ungefähr 300 bis 400 Milliliter Rotweinschorle bekommen. Und
aber der hat...
It was an experience.
Und da hat aber nicht mit der Augenbraue gezuckt und gesagt, du willst wirklich eine Rotweinschorle.
Nee, auf der Karte steht immer... Roter und weißer Spritzer. Ja, also es witzig. Ist nicht ungewöhnlich, dass du dir Sprudelwasser
also
in Rotwein haust.
Eigentlich hast du dich am Ende nur vor dir selber zum Affen gemacht, weil du eigentlich nichts Peinliches gemacht hast.
Also für ihn habe ich überhaupt, weil ich habe das ja auch, ich habe versucht, so souverän zu bleiben, wie nur irgend möglich. Innerlich bin ich wirklich, also für so ein Kartenhaus zusammengefallen und bin dann halt wirklich mit stolz geschwellter Brust mit meiner Rotweinschorle abgedackelt. Aber ich fand's weird.
Ich kann mir richtig den rosa Schaum auch vorstellen.
Wird nicht mein Wunschgetränk, sagen wir mal so.
Man muss auch sagen, jetzt haben wir schon wieder so viel von Alkohol gesprochen. Man kann das natürlich entweder mit alkoholfreiem Wein oder Sekt machen oder man macht sich einfach eine geile Holunderschorle, einfach nur mit Wasser.
Das ist nicht 10 von 10, das ist 15 von 10. Ich finde eine Holunderblütenschorle, wirklich Holunderblütensirup, einfach nur mit Sprudel aufgegossen. Ich finde das so geil. Ich finde das.
Da braucht man
so
auch wirklich
lecker.
Nicht viel von, finde ich.
Nee, gar nicht.
Und da dann noch eine Scheibe Zitrone, dann ist es 16 von 10, aber ohne ist auch schon geil. Da braucht man wirklich nicht viel von.
Man hat so diese herrliche, blumige Limonade, die so erfrischend ist. Boah, das finde ich schon. Das finde ich schon richtig gut. Gibt es Dinge, die du ansonsten mit Holunderblüten assoziierst? Wie sieht es so im Gelee-Bereich aus?
Habe ich noch nicht selber gekocht, aber findet auf jeden Fall statt. Ist sowas, finde ich irgendwie manchmal geil, aber also da habe ich jetzt, ich habe jetzt nicht so einen Durchlauf von 5 Gläsern Holunderblütengelee pro Jahr oder irgendwie sowas.
Nee, ich würde sagen, ich habe so 1,5 ungefähr. Und ich schmier mir das wahnsinnig gerne auf so ganz leicht würzige Käsesorten auf Brot. Das finde ich.
So Weichkäse,
ja, genau. Mhm. Das mag ich schon. Ja, oder auf sowas wie ein Camembert, das mag ich auch sehr, sehr gerne. Ansonsten kann man diesen Holunderblütensirup Auch ganz wunderbar für gewisse Desserts nutzen. Man muss den nicht nur in Getränke hauen. Zum Beispiel, wenn man sich so einen kleinen Erdbeersalat macht. Wenn man ein paar Erdbeeren runterschnibbelt, dann kann man da so einen Schluck von diesem Holunderblütensirup dran machen.
Dann hat das dann auch nochmal so was leicht Blumiges, ne?
Und entweder isst man das so oder vielleicht eine Kugel Vanilleeis dazu. Oder man macht sich halt irgendwie eine kleine Creme fraiche oder ein bisschen Schlagsahne.
Ja, Creme fraiche, dieses leicht säuerliche, stelle ich mir auch sehr, sehr gut vor.
Dazu. Und da so ein Stückchen Holunderblütensirup dran, dann hat man, das ist echt so ein ganz schnelles, aber ganz, ganz besonderes Dessert. Das ist halt nicht, ich meine, Joghurt mit Erdbeeren ist natürlich auch mega geil, ja, auch Sahne mit Erdbeeren, aber irgendwie kriegt es ja dann noch so eine weitere Dimension durch diese, durch die Holunderblüte. Das finde ich, das passt sehr, sehr gut zusammen. Und ich glaube, das landet in diesem Jahr auf meiner To-Fress-Liste. Wir haben in der, im Advent hatten wir eine Mandarinen-Clementinen-Folge und da haben wir einen wunderbaren Poundcake gemacht. Da haben wir so ein wie so ein Rührteig gemacht, wo ganz viel Mandarinenabrieb drin war. Und ich stelle mir sehr, sehr, und der wurde anschließend getränkt. Und ich stelle mir sehr, sehr gut vor, wie man diesen Poundcake eben mit Zitronenabrieb macht und den anschließend nicht mit einem Zitronensirup tränkt, sondern mit Holunderblütensirup.
Ich möchte jetzt ein Stück davon essen.
Ich auch. Ich werde es machen und Bericht erstatten. Und möglicherweise auch ein Stück mitbringen.
Habe ich noch nicht gegessen, aber findet statt. Da sind wir wieder bei der Beere.
Ja, alles gut.
Fliederbeersuppe bzw. Hollersuppe. Also wird vor allen Dingen Norddeutschland und Dänemark gegessen, aber auch Pommern, in der sächsischen Regionalküche auch ein Ding. Und Holler ist auch in Österreich ein Ding. Das ist im Prinzip Fruchtsuppe, ne? Das ist so ein, ja,
Stärke. Sind wir bei einer Kaltschale? Ich glaube, ja.
Weil ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube, vielleicht kalt oder warm ist es auf jeden Fall mit Stärke abgebunden. So ein Holundersaft im Prinzip, der dann auch noch mal gezuckert wird. Manchmal kommt da auch noch Obst rein, wie Apfel oder Zwetschge. Und dann tatsächlich isst man das mit Grießklößchen oder Mehlklößchen. Und ich kann mir das vorstellen. Ich kann es mir aber nicht als Hauptspeise vorstellen, weil ich sage Nein zu süßen Hauptspeisen.
Bin ich bei dir.
Das geht nicht in meinen Kopf. Für mich ist das ein Dessert, was Süßes.
Ja.
Und wenn ich irgendwie, also ganz, ganz früher gab es ganz selten bei uns auch mal so eine Kaltschale oder so, wenn es richtig warm war zum Mittag. Ich finde auch, dass ein Kaiserschmarrn nicht eine Hauptspeise ist. Das ist ein Snack auf einer Wanderung oder so. Aber ich tue mich da.
Ich glaube, es hat auch ein bisschen was vielleicht mit dem Insulin dann zu tun. Also, weil ich habe was Ähnliches. Und zwar bin ich eben so aufgewachsen, die Mutti hat meistens das Mittagessen gekocht. Wenn du von der Schule nach Hause kamst, dann stand da halt eben Mittagessen auf dem Tisch und man hat sich zusammengesetzt. Und es gab eben alle Jubeljahr, wenn meine Mutter da Bock drauf hatte. Und das ist einfach mal ihr gottverdammtes Recht, wenn sie da jeden Tag schuftet und kocht, dass sie halt einfach entscheidet, was es gibt. Und wenn sie Bock auf Milchreis zum Mittag hat, dann gibt es halt Milchreis. Stimmt. Oder Grießschnitten. Mhm. Ab und zu mal alle Jubeljahr gab es auch irgendwie so eine Milchsuppe mit so Mehlklößchen, so ja. Geschichten.
Und es gibt doch auch das mit geschlagenem Eiweiß. Dass man quasi wie so kleine Eiweißwölkchen auf so eine süße, milchartige Suppe draufsetzt. Dann kommt der Topf drauf und dann wird das quasi so gedämpft.
Dass quasi Il flottante, sagen die Franzosen dazu. Das finde ich auch
das heißt
geil.
Wahrscheinlich auf Deutsch irgendwie Wölkchensuppe
ja,
oder irgendwie
sowas. Genau. Und das war, also meine Schwester hat sich immer tierisch gefreut, wenn es, oder Pfannkuchen natürlich auch. Apfelpfannkuchen zum Mittag mit
Zucker.
Ja,
stimmt. Ich glaube, Apfelpfannkuchen war dann auch mal ganz selten so ein Ding.
Und meine Schwester ist mega abgegangen, bester Tag aller Zeiten. Und ich war halt wirklich dieses kleine, undankbare Balg und war immer so, warum gibt's nicht Spaghetti? Und hab mir dann halt irgendwie einen Apfelpfannkuchen reingezogen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, es ist für mich, ist vielleicht wenn man davor irgendwie einen großen Salat mit Feta-Käse oder so isst und also so ein bisschen salzig runterdeilt und sich dann anschließend eine Schüssel Milchreis reinzieht, irgendwie sowas. Weil natürlich ist gerade sowas wie ein Pfannkuchen oder Milchreis oder ein Kaiserschmarrn, das ist ja schon ein sehr wuchtiges Dessert. Ja, also voll. Wenn du dir da vorher irgendwie wirklich einen normal großen Hauptgang reingezogen hast, dann bist du danach echt fertig.
Da musst du entweder die Portionsgröße vorne oder hinten dann halt anpassen. Ich würde jetzt gerne frittieren, Jule.
Frittieren wir vielleicht ein paar Holunderblüten?
Sehr gerne.
Es ist auf jeden Fall krass, Jule, wie doll es hier nach Holunderblüten riecht. Einfach nur dadurch, dass du die Box von Renate aufgemacht hast.
Und das sind ja wirklich nicht viele. Also wir stehen hier nicht vor einem Wäschekorb voller Holunderblüten, sondern das ist so ein kleines, ja, also eigentlich ist es so zwei Hände voll Holunderblüten, die hier liegen und die duften und aber sie verlieren auch hier schon so ein kleines bisschen ihre wunderhübschen kleinen Blüten. Genau, und wir machen jetzt einen Klassiker, den man vielleicht eher in Süddeutschland kennt, gar nicht so in NRW. Wir machen quasi Hollerküchlein, wir machen Holunderblüten-Beignets. Das heißt, wir machen einen sogenannten Backteig, den gibt es in der Bierteig-Edition oder in der Weinteig-Edition. Das ist dieser flüssige Teig, wo man dann auch zum Beispiel so ein Apfelbeignet, wo man so einen Apfelring durchzieht und ab in die Fritte und dann geht er so richtig schön golden auf.
Oder auch ein Fisch.
Oder auch ein Fisch zum Beispiel.
Fisch und Chips, Fisch.
Ist halt so ein flüssiger Teig, wo gerne auch wieder eine Spritzerkomponente, wo gerne eine Form von Kohlensäure drin ist. Man kann, also mit Bier ist auch so ein Klassiker, oder man kann ein bisschen Sprudelwasser mit in den Teig machen. Wir machen heute die ungesprudelte Version. Wir nehmen keinen Sekt, sondern ist eine wunderbare Möglichkeit, um noch so ein bisschen Weinreste
Okay. Mal
loszuwerden.
gucken, was noch in der Kühlschranktür
Man
steht.
kann das selbstverständlich auch in der nicht-alkoholischen Version machen und da halt einfach ein bisschen entweder nur Sprudel oder einen Apfelsaft oder auch eine Apfelschorle,
Okay.
ein Schüsschen mit dran machen.
Sehr gut.
Das heißt, ich habe das Fett aufgestellt, dass das schon mal ein bisschen warm wird. Unsere Holunderblüten liegen da schon mal fröhlich vor sich hin. Du könntest schon mal drei Eier trennen. Wir müssen das Eiweiß separat vom Eigelb, das Eiweiß müssen wir aufschlagen,
Okay.
damit wir halt so einen richtig fluffigen, geilen, crunchy Teig bekommen. So, und die Eigelbe vermengen wir jetzt gleich einfach mit etwas Mehl, Stärke, dem Wein und ein bisschen Sonnenblumenöl. Und parallel schlagen wir das Eiweiß mit einer Prise Salz und ein bisschen Zucker auf. Und dann wird einfach dieser süße Schnee unter den Teig gerührt. Und das war's auch schon. So, liebe Anke, guck mal, wir haben jetzt hier ein richtig, das ist so ein, ja, irgendwie so ein zäher Teig, weißt du, der hat so was richtig,
So wie Pfannkuchen eigentlich.
ja, so richtig was Klebriges, Zähes. So, und da ziehen wir jetzt unser geschlagenes Eiweiß, unseren Eischnee drunter. Und dann sind wir eigentlich schon soweit. Ich habe da vorne so ein Tellerchen vorbereitet mit ein bisschen Mehl. Wir hauen da gleich, wirklich bevor es losgeht, unsere wunderschönen Holunderblüten einmal kurz ins Mehl, mini bisschen abklopfen. Ab in den Teig, damit der Teig besser haften bleibt. Und dann
werden die frittiert.
Wir frittieren gerade Blumen.
Das ist auch
Das ist
wirklich
völlig
schön.
lame, also völlig, völlig weird ist es. Ja, und wir frittieren die jetzt so, bis sie goldgelb sind. Vielleicht zwischendurch einmal mit einem, entweder mit einer Pinzette oder mit einem Holzlöffelchen ein bisschen umdrehen, dass die von allen Seiten goldgelb werden. Und das sind, ja, was sind das denn? So 5, 6 Minuten vielleicht. Die sind ja auch jetzt nicht 10 Minuten in dieser Fritte drin.
Nee.
Also es geht eigentlich echt recht flott. Anke, schau sie dir an. Eins hübscher als das andere. Und man hat jetzt die Wahl, die einfach nur mit ein bisschen Puderzucker abzustreuen oder weißen Zucker. Es gibt Leute, die machen da eine Zimtzuckermischung drauf. Ich würde sagen, damit wir am meisten von der Holunderblüte schmecken, machen wir nur ein bisschen Zucker und selbstverständlich haben wir Vanillesoße.
Jule, was ich durch dich auch schön finde, ist, dass, wenn ich so denke, Bierteig, dann denke ich so, oh, es klingt schon wieder so anstrengend. Und wenn man so Sachen mit dir zubereitet, merkt man so, nee, ist voll okay. Es hat wirklich keine 20 Minuten gedauert von, wir gehen in die Küche, bis wir stehen wieder hier. Es ist wirklich total in Ordnung. Es ist
Absolut.
wirklich
Absolut.
nicht so schlimm, wie man sich's
Ich meine,
vorstellt.
natürlich stellt sich jetzt irgendwie beim Frittieren ja immer die Frage so, okay, was machen wir jetzt mit dem restlichen Fett? Aber das ist eine Frage für Zukunft, Julia, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ihr
Ja.
Problem. Und mit dem restlichen wunderbaren Teig, den wir jetzt vielleicht noch übrig haben, es sei denn, jemand hat zufällig den Wäschekorb mit Holunderblüten, da kann man auch, man kann alles Mögliche an Obst durch diesen Bierteig hauen. Der Teig an sich ist relativ neutral. Das heißt, da kann man im Zweifel auch, man kann da Spargel durchziehen und frittieren.
Oh my fucking God.
Und da vielleicht ein bisschen grüne Soße. Oh mein Gott, am I like dying? Ja.
Hallo?
Also, viel Spaß mit dem Teig.
Oh mein.
Und man kann auch, ist auch wirklich lecker, man kann den Teig auch mit Bier machen und dann trotzdem Holunderblüte durchziehen.
Ach, come on.
Ja, also wir haben jetzt gerade ein erstes Blumen frittiert und schütten da sogar noch ein bisschen Vanillesoße drauf. Und das probieren wir jetzt einfach mal. Ich freue mich so sehr.
Ich bin völlig überfordert. Ich mache es dir einfach nach. Ich weiß
Ich
noch nicht,
möchte
ob
eigentlich
ich danke oder.
dippen, aber habe Angst, dass ich das komplette Studio hier unter Vanillesoße setze. Also es schmeckt schon sehr blumig geil.
Mhm.
Ich muss einmal ganz kurz sagen, meine Blüten lagen eine Nacht im Kühlschrank. Und ich glaube, wenn man die Regel, die wir ja vorhin aufgestellt haben, ab zum Strauch, ernten, ab in die Fritteuse beherzigt, dann ist es wirklich, als würdest du in diesen Strauch reinbeißen.
Voll, total.
Also du hast jetzt schon immer noch super viel Blume und es ist ganz köstlich, auch mit dieser Vanillesoße, einfach 10 von 10, der Teig ist richtig geil.
Ging nur noch Blumen. Der Teig ist wie so ein Kissen, was so, wo die Blumen drin geschlafen haben kurz.
Und der ist wirklich richtig, richtig knusprig. Das gefällt mir sehr. Es gibt Leute, die machen Backpulver in den Teig, damit er noch mehr aufgeht. Brauchst du überhaupt nicht. Du hast gerade 3 Eiweiße steif geschlagen und da drunter gehoben. Dadurch hast du ja genug Luft da reingearbeitet.
Ich finde, oft wird dann so ein Backpulverteig auch schnell dann trocken. Also ich habe das Gefühl, das macht dann irgendwie so komische Luftlöcher da rein.
Mhm.
Das ist irgendwie...
Und ich habe gegenüber Backpulver regelmäßig so eine Empfindlichkeit am Zahnfleisch, dass es dann so... So am Zahnfleisch spitzelt und es ist so ein unangenehmes, ah, okay, da ist Backpulver drin. Ah, okay, da ist ein bisschen viel Backpulver drin. Ja, und hier, du brauchst es ja einfach nicht, der Teig ist einfach mega.
Das finde ich ein geiles Dessert. Also den Teig kann man ja wahrscheinlich auch verhältnismäßig gut vorbereiten, bis auf das geschlagene Eiweiß wahrscheinlich, ne?
Genau. Du kannst den aber, also einen halben Tag, also was weiß ich, wenn du sagst, du willst dir mittags oder nachmittags die Dinger reinziehen, dann kannst du den ruhig am Vormittag machen. Okay. Oder abends, dann machst du den halt mittags schon, das geht schon.
Also, weil das ist schon auch ein geiles Poser-Dessert. Ne? Ich stelle mir vor, wenn man so eine Gruppe von FreundInnen da hat und dann am Ende sagt man, ich frittiere euch mal kurz noch ein paar Blüten, dann ist so,
Entschuldigung,
wo ist die Heiratsurkunde von uns beide?
Oh. Ja, und jetzt haben wir uns einfach mal einen kleinen Blumenstrauß frittiert und es ist richtig geil.
Das Einzige ist, dass du am Ende so einen Stiel übrig hast.
Ja, den esse ich aber auch bewusst nicht mit.
Nee.
Machen
da muss
nicht.
Man dann irgendwann, entweder bricht er von selber ab oder man muss sich selbstbewusst dazu entschließen, dass man aufhört zu essen. Ich habe auch zwischendurch schon überlegt, ob wir das mit einer Schere abtrennen, die einzelnen Ärmchen. Aber es war jetzt gar nicht notwendig. Das ist das Einzige, wo ich sage, das ist ein bisschen unpraktisch, aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau, würde ich sagen.
Und das Ding ist, also wenn man die Dolde ja erntet, dann sind die Blüten auch noch viel fester an dieser Dolde dran. Dadurch, dass meine jetzt ja schon eine Nacht im Kühlschrank waren, hat sich da auch ab und zu mal so ein Blümchen verselbstständigt. Und deswegen so dieses, man packt die Dolde erst in Mehl und schüttelt ein bisschen, damit das Mehl halt grobflächig wieder runtergeht. Mhm. Aber das Mehl sorgt einfach dafür, dass der Teig besser an dieser Dolde hängen bleibt. So, und dann haut man halt diese fragile Blüte, wirklich nicht so zimperlich sein, in den Teig rein. Und bitte nicht wundern, wenn es dann so ein Blumenteigklumpen wird, irgendwie Sinn und Zweck der Übung, so ein bisschen was abschütteln, ja. Aber wir wollen ja auch schon eine Menge Teig da dran haben. Das ist ja schon irgendwie, das machen wir bewusst. So, und dann haben wir es gerade.
Haben wir richtig Progress gemacht, ne?
Wirklich. Also es gab eine Entwicklungskurve vom ersten Blümchen bis zum letzten. Und dann haben wir die in Teig getunkte Dolde in das Fett gehalten und so ganz vorsichtig ein bisschen angeschüttelt.
Ja.
Und dann sind die Dolden wieder so ein bisschen auseinandergegangen.
Und dann ist es perfekt.
Und man hatte eine etwas breitere Fläche.
Total super.
Und man hat dann auch wirklich die Holunderblütendolde als solche auch frittiert wieder ein bisschen erkannt.
Mhm.
Also von daher ruhig ein bisschen mit Mut die Blume in den Teig hauen und anschließend so ein bisschen vorsichtig ein bisschen schütteln und dann wird das schön. Wir hauen euch dafür natürlich das Rezept in die Shownotes und auch für die dazugehörige Vanillesoße.
Ich habe jetzt Bock, das sofort wieder zuzubereiten. Ich habe jetzt vor, zum Holunderbaum zu gehen, zum nächsten und das sofort nochmal zu testen, wie das mit ganz frischen, geernteten Blüten ist. Und es geht ja auch wirklich die Saison noch bis Juli. Haben wir ja eben festgestellt, es ist wirklich länger, als man denkt.
Ich habe, als wir gerade eben so inbrünstig über sämtliche Getränke gesprochen haben, unter anderem auch einfach die Holunderblütenschorle, habe ich so Bock gekriegt, dass ich wirklich, glaube ich, mit einem kleinen Lastwagen demnächst ins Bergische fahre.
Da gilt ja auch nicht die Handstraußregel.
Dann nochmal Renate frage, wo kann ich da richtig viel abernten? Und ich habe richtig Bock, mir jede Menge auch Holunderblütensirup dieses Jahr zu machen und das in diverse Getränke zu schütten.
Mhm.
Habe ich richtig Bock drauf. Apropos Getränke und Dinge, die man draußen sammeln kann. Wir sind vielleicht ein Hauch zu spät, aber man kann ja trotzdem mal drüber sprechen.
Mhm.
Wir wollten nämlich eigentlich auch noch über den Waldmeister sprechen, weil der Waldmeister ist ja etwas, was man auch draußen so fröhlich vor sich hin sammelt. Und dann weiß man ja vielleicht nicht unbedingt, was man damit machen soll. Aber es gibt in jedem Supermarkt den giftgrünen Wackelpudding, der geil nach Waldmeister schmeckt. Und Auslöser war eigentlich auch die Waldmeisterbowle, die Maibowle.
Mhm, die ihren Namen vom Monat Mai hat, ne?
Genau, deswegen sind wir tatsächlich... Wir sind ein bisschen weit spät. Der Waldmeister geht von so ungefähr April bis Anfang Juni. Also vielleicht...
Wenn man Glück hat, hat man Glück.
Und ich meine, es gibt so diese Regel von wegen, bitte nicht mehr ernten, wenn er blüht. Also dann ist das Aroma vielleicht ein bisschen anders. Also man könnte es versuchen. Er wird jetzt nicht giftig davon.
Ich muss sagen, Waldmeister... Ich habe ja schon viel gesammelt, viel verarbeitet, Waldmeister noch nie. Das habe ich bisher nur in Form von Wassereis, Wackelpudding und Brause zu mir genommen.
Ja.
Waldmeister, und Berliner Brause, Wodka-Shot. Oh mein, ja, stimmt.
Oh. Du bist aber auch bei der grünen Brause mit ein bisschen...
Ich mag beide. Eigentlich ist mir Waldmeister vor allen Dingen dieses Künstliche oft zu süß. Ich habe aber letztens, hat mein Freund ein Produkt dran gekarrt. Das war vielleicht ein Brause-Eis.
Mhm.
Natürlich.
Mhm.
Und da war dann, da war gelb, rot, grün. Also es war ein Sandwich, ein Eis-Sandwich, wo unten eine Waffel war. Und oben war eben dieser Teil mit, das war ein heller Überzug, ein heller Fettüberzug, keine Ahnung, gelb. Und das hat einfach wirklich wie es hat einfach wie Brause-Eis geschmeckt. Das war geil. Da muss ich auch einmal Props rausgeben an die Firma Ahoy, die einfach straight ihren Stiefel durchzieht und sagt, wenn wir Brause-Eis machen, dann schmeckt das einfach auch wie Brause-Eis.
Mhm.
Und da hat mir das Waldmeister-Drittel auch sehr gut gefallen. Ich wüsste aber zum Beispiel nicht, ob ich so ein ganzes Waldmeister-Brause-Eis schaffen würde.
Ja, verstehe
ich sehr.
Weil
das ist dann ein Touch too much einfach.
Waldmeister ist auch intens. Ich glaube, dass da auch Mutter Natur wieder so ein bisschen so eine natürliche
Bremse
eingebaut hat. In Waldmeister ist der Stoff Kumarin, der ist unter anderem auch in der Tonkabohne, über die wir mal gesprochen haben. Und also man muss Kumarin schon in größeren Mengen als ein bisschen Waldmeisterbowle oder halt Brauseeis zu sich nehmen, als dass der Körper davon Dinge merkt, die nicht so richtig gut sind.
Ich verstehe gar nicht, warum Waldmeister so grün ist, weil an sich wird das doch nicht grün, wenn man damit was macht, oder?
Und das ist nämlich auch irgendwie so ein bisschen das Gemeine an der Nummer. Also selbstverständlich hat dieser künstliche Waldmeister-Geschmack, den wir halt eben von sämtlichen Wackelpuddings, Getränken und so weiter kennen, der hat natürlich im Ursprung irgendwie so ein bisschen was mit dem natürlichen Geschmack von Waldmeister zu tun.
Mir fällt auch gerade ein, hier in Köln trinkt man doch auch Flim.
Oh, ah, stimmt.
Diesen Waldmeister-Schnaps. Ja.
Oh ja, ja, ich erinnere mich.
Ich weiß nicht, ob ich mich erinnere, aber ich erinnere mich ja auch.
Das ist irgendwo ganz tief unten verbuddelt. Ja, alles giftgrün und wirklich so Waldmeister in your face. Und natürlicher Waldmeister ist einfach 200 Stufen milder. Ist immer noch total geil und hat diesen typischen Kumarin-Geschmack, so dieses...
Das war auch irgendwie fast sowas, ein bisschen bitzelt auch an der Zunge, ne?
Ja, auch irgendwie so ein bisschen was Vanilliges, aber auch irgendwie
würzig.
Ja, und eben auch genauso, dass du... Also du würdest dir genauso, wenn du irgendwie Tonkabohnen-Creme Brûlée vor dir hast, du würdest dir da nicht einfach 6 Schälchen reinziehen, sondern der Körper sagt dir so nach 1,5 Schälchen, hör mal
auf. Ist jetzt
auf.
Dann auch okay,
ist jetzt auch mal Schluss. Ne? Mhm. Mach mal ein paar Erdbeeren dazu. Und alles, was man aus natürlichem Waldmeister macht, wie etwa, dass man halt genauso wie beim Holunder daraus eben einen Sirup zum Beispiel kocht und mit diesem Sirup dann eben den als Aperitif-Streckmittel nutzt oder sowas oder sich da auch eine Mousse draus macht, also halt irgendwas mit diesem Sirup süßt. Das schmeckt alles viel milder und das ist auch nicht giftgrün, sondern das ist eher so hellgelb.
Mhm.
Und also ich kenne den Waldmeister... Nee, auch nicht aus dem Lehrbetrieb, sondern echt Jahre später in einer anderen Küche. Da kam eben ein Küchenchef aus Baden-Württemberg, wo sehr, sehr viel irgendwie familiär auch geerntet wurde. Und also da habe ich mir auch viel abgeguckt. Und der hat eben regelmäßig in der Jahreszeit, ist der selber in den Wald gelatscht, weil der Waldmeister, wie er schon heißt, steht am liebsten im Wald, wo es irgendwie schattig ist. Das mag der ganz besonders. Und dann kam der da irgendwie mit 2, 3 Bündeln von diesem selbstgepflückten Waldmeister zurück. Und dann hat man den eben, also das waren dann immer so Bündel, wie so ein kleiner Strauß. Und den hat man dann immer einen Tag welken lassen, damit er eben irgendwie aromatischer wird. Angeblich bildet er dann ein Kumarin, was für den Körper nicht ganz so schlimm ist wie das andere Kumarin, was sowieso okay. schon drin ist. Aber das sind alles Angaben ohne Gewähr. Man lässt ihn, man erntet ihn, man lässt ihn auf jeden Fall so einen Tag welken. Und dann hat man sich eben eine Art Läuterzucker gekocht, also wieder ein Zuckersirup, ein Teil Wasser, ein Teil Zucker. Man kann den Zucker aber auch massiv runterfahren und hauptsächlich Wasser nehmen und den da einfach mal 2, 3 Tage drin ziehen lassen.
Okay.
Also es ist nicht eine Sache von mal kurz eine Viertelstunde da so 3 Grashalme reinhalten, sondern auch der Holunder zieht ja auch mehr so 24 Stunden plus.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wo du erzählt hast, dass dieser Küchenchef, bei dem du da gearbeitet hast, dass der den selber gesammelt hat. Ich habe, glaube ich, Waldmeister und Holunder noch nie mal irgendwie zum so kaufen auch gesehen. Also ich kann mir vorstellen, dass so Küchenbetriebe und so da vielleicht ihre Bezugsquellen haben. Und es wird ja auch Betriebe geben, die diese Pflanzen verarbeiten. Aber ich meine, diese Holunderblüten sind ja auch so fragil, bis du die transportiert hast, sobald die mehr als 3 Menschen angefasst haben, sind die ja auch kaputt.
Also Holunderblüten auf gar keinen Fall. Und da war auch irgendwie immer, also auch als ich im Schwarzwald gearbeitet habe, das fand ich ehrlich gesagt immer sehr, sehr geil. Aber damals war ich noch irgendwie zu jung und überfordert mit der Gesamtsituation, um da irgendwie aufmerksamer zu sein. Da gab es tatsächlich Locals, die auf so einer semi-professionellen Ebene das Hotel
ja.
mit oder die Küchen mit eben diesen gesammelten Dingen versorgt haben. Also es gab auf jeden Fall, du, vielleicht hat die das auch professionell gemacht und hatte dafür einen Gewerbeschein, das weiß ich alles nicht, aber es gab immer diese Zeiten, wo, was weiß ich, im Herbst kam eine ältere Dame mit einem riesen Wäschekorb voll so spezielle Pilze, die fette Henne, die krause Glucke, so hieß sie, nicht fette Henne, krause Glucke.
Aber ich glaube, fette Henne und krause Glucke sind vielleicht sogar das Gleiche.
Kann auch sein. Und dann gab es eben auch eine Dame, es waren meistens wirklich ältere Damen, die halt irgendwo aus der Gegend kam und die dementsprechend alle so ihre Sammelstellen hat. Ich kann mir beim Holunder vorstellen, dass es auch einfach der eigene Garten ist, wo halt weit und breit kein Auto dran vorbei braust. Und dann kam da immer, das kam nie irgendwie über einen Großhandel, nie über irgendwie den Gemüsehändler oder sowas, sondern das war immer irgendwie jemand aus der Umgebung, der dann mit diesem wirklich Wäschekorb, wo halt so ein nasses, kariertes Handtuch drauf lag. Und da dann kamen halt die Holunderblüten. Und auch immer mit Absprache, also die standen nicht einfach Ding-Dong vor der Tür, sondern das war schon immer, ich gehe heute Morgen Holunderblüten sammeln, weil dann genau alle wussten, so, okay, die Dame kommt um 15 Uhr und dann ist Holunderblütenzeit.
Aber so ist doch wahrscheinlich auch das Einzige, wie es so richtig gut funktionieren kann. Ne? Ich meine, die Saison ist so kurz. Du kannst dich ja jetzt irgendwie auch nicht als Local auf jede Saison so spezialisieren, dass du irgendwie das ganze Jahr dann Restaurants belieferst.
Nee.
Deswegen ist das wahrscheinlich wirklich auf so einem semi-professionellen Level dann einfach. Ne? Manchmal, ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie Küchen gibt, wo es dann zur Folklore gehört, wo man dann selber losgeschickt wird.
Also ich kenne auch Küchen in Köln, wo wirklich MitarbeiterInnen selber losziehen und diverse Dinge hier in der Umgebung finden und verarbeiten und auf die Karte setzen. Auch total schön.
Ich meine, es gibt ja auch sogar tatsächlich Restaurants, die eigene kleine Gärten und Felder und sowas haben. Ne?
Ja,
also
ja.
Ich weiß, dass es auf jeden Fall in Berlin das Otto gibt. Die haben irgendwie so einen kleinen Garten. Auch nicht, also in der, irgendwo so zwischen Berlin und Niedersachsen und es, auf jeden Fall in Frankfurt, das Seven Swans, die haben auch so Feldwiese, keine Ahnung, irgendwie sowas.
Ja, hier in Köln sind es auf jeden Fall mindestens die 2 vom Maybeck, die selber losziehen und alles ernten und daraus das Zeug einlegen und daraus Dinge zaubern, definitiv. Wie gesagt, den Holunder, also Holunderblüten habe ich selber noch nie irgendwo, ach, ich glaube noch nicht mal auf einem Markt gesehen. Waldmeister schon.
Okay.
Waldmeister habe ich im Großhandel schon in Boxen gesehen. Ich glaube wahrscheinlich, weil der sich auch irgendwie ein bisschen einfacher kultiviert. Ich weiß es nicht. Und ich habe auch tatsächlich schon mal, das fand ich cool, Waldmeister im Pott, also so im Kräutertopf, habe ich auch schon mal hier allen Ernstes in einem Rewe gesehen. Aber ein einziges Mal und seitdem nie wieder. Und jedem, dem ich das erzähle, der denkt, also ich habe es wahrscheinlich verwechselt mit Basilikum. Und ich so, nein, ich habe nicht Waldmeister mit Basilikum verwechselt.
Waldmeister schreibe ich mir auf jeden Fall für nächstes Jahr auf die To-Do-Liste. Wir haben aber auch tatsächlich was für Holunder, für die To-Do-Liste, für die Hausaufgabe. Und es liegt so nah, aber man muss es einfach machen.
Ja, aber wir können nicht eine halbe Folge über Holunderblütengetränke und Sirup sprechen und dann euch das Rezept vorenthalten. Das wäre eine richtig miese Nummer. Nein, wir haben als Hausaufgabe den Holunderblütensirup. Da kommt einfach ein Rezept in die Shownotes.
Was auch wirklich nicht so kompliziert
wirklich
ist.
Wirklich,
ne?
Gar nicht. Also ihr müsst ein bisschen Zeit einplanen, weil man die Holunderblüten, wie gesagt, am besten an dem Tag, an dem ihr sie erntet, verarbeitet ihr sie. Und zwar, die werden als allererstes, werden die mit Wasser angesetzt und müssen mal 24 Stunden ziehen. Ich kenne
Leute.
Aber das
ist perfekt für ein Wochenende.
Super.
Du kannst super Samstagvormittag sammeln, schmeißt das Ding in einen Topf, also, ne, oder ein Glas oder was weiß ich nicht.
Ihr müsst ja auch nicht direkt irgendwie 4 Liter machen.
Es braucht nicht der Wäschekorb zu sein.
Nee, es kann wirklich auch mal, wir haben hier ein Rezept von so 10 bis 15 Blüten.
Ja. Weil die haben auch Power.
Ja.
Wenn die frisch sind, die haben wahnsinnig viel Power.
Also wirklich richtig, richtig dolle. So, und dann lässt man das 24 Stunden erstmal wirklich kalt ziehen. Ich glaube, die Renate macht es 48 Stunden. Deswegen, man kann es auch nochmal einen halben Tag oder einen ganzen Tag länger stehen lassen. Okay. Aber ab dann wird es, glaube ich, richtig intensiv.
Ja, und dann muss man auch, glaube ich, langsam aufpassen, dass die nicht umkippen, ne? Weil wenn die dann im Wasser liegen.
Ja, und ich würde es auch sowieso, ich würde es eher in ein schattiges Fleckchen stellen und nicht, genau, und nicht irgendwie draußen auf dem Balkon stehen lassen. Ja.
Und ich meine, das Rezept, was wir haben, ist mit einem Liter Wasser. Das kann man auch wirklich mal in den Kühlschrank tun.
Ja, locker. Von daher nur ein bisschen Zeit einplanen, nicht denken, dass man da in einer halben Stunde fertig ist. Nee. Einfach mal, fangen wir vielleicht mal mit 24 Stunden an, einfach mal ziehen lassen. Man kann das ja auch probieren und dann entscheiden, ob wir es noch ziehen lassen oder abpassieren. Ja, und dann kocht man aus diesem Holunderblütenwasser, kocht man eben einen Sirup, um das Ganze ein bisschen haltbarer zu machen. Das kann man dann wunderbar in Flaschen abfüllen und halt, wie gesagt, in diverse Getränke schütten. Und
dann können wir den Ruf vom Hugo wieder retten.
Oh, ja,
make
bitte.
Hugo great again.
Wirklich. Das machen wir. Das ist unsere Mission.
Und ich hätte noch 2 Songs für die Playlist.
Oh ja.
Ich habe einmal Elderbrook. Weil man ja vormittags rausgehen soll mit dem Song Beautiful Morning.
Ja.
Und dann habe ich noch im Angebot von Tyler, the Creator und Frank Ocean Where This Flower Blooms vom Album Flower Boy.
Jawohl, wunderschön. Ich habe mich für einen relativ miesen Gag entschieden und zwar Gwen Stefani mit Holla Back Girl, weil es der Holla ist. Und natürlich Miley Cyrus und Flowers.
Und wir haben auch eben schon, während wir das zubereitet haben, I Can Fry Myself Flowers gesungen.
Yes,
also,
we can.
Ich empfehle das zu 100%. Und was ich euch auch empfehlen würde, ist, wenn euch diese Folge gefallen hat oder andere Folgen dieses Podcasts gefallen haben, bewertet uns gerne, abonniert uns, wo ihr uns gerade hört. Das hilft wirklich, weil wir sind Independent Girlies und Wir brauchen Support von außen. Genau, das würde uns wahnsinnig freuen. Und nächste Folge gibt's mal wieder Gemüse.
Es gibt Fenchel. Richtig geil.
Mhm.
Und ich verspreche auch mal wieder ZuhörerInnen, die sagen, oh, Fenchel nicht so meins.
Ja, doch.
Doch, wir haben ein Rezept im Angebot.
Doch,
ich hab wirklich im engsten Freundes- und Bekanntenkreis Menschen schon vom Fenchel überzeugt. Trust me.
Ich habe das Merch schon dabei und freue mich auf die nächste Episode. Tschüss, Jule.
Tschö, Anke.